die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der Abschluss des Alpha-Kurses. Worum geht es im Alpha-Kurs? Völlig klar, um den christlichen Glauben. Und worum geht es im christlichen Glauben? Um Jesus Christus. Darum heißt er ja auch christlicher Glaube. Dieke Gambel, der Prediger des Alpha-Kurses, habe übrigens auch gerade erst gelernt, dass er nicht gegründet hat, aber okay, Dankeschön. Er hat es am dritten Abend ganz eindeutig gesagt, christlicher Glaube ist Glauben an Jesus Christus. Also, es reicht nicht einfach nur so allgemein an Gott zu glauben. Viele Menschen begnügen sich mit einem allgemeinen Gottesglauben und sprechen dann vielleicht vom Herrgott. Und dann frage ich, ja, wen meinen sie eigentlich damit? Muslime sagen auch, dass sie an Gott glauben. Aber da gibt es doch große Unterschiede zu dem, was wir in der Bibel lesen. Im Jakobusbrief lesen wir, dass sogar die Dämonen wissen, dass es Gott gibt. Das macht sie aber nicht zu Christen. Entscheidend ist, dass wir, wie wir es eben im Gebet angeboten haben, dass wir uns Jesus anvertrauen. Und wenn man sich jemandem anvertraut, will man natürlich wissen, wer ist das eigentlich? Man heiratet ja auch nicht einfach irgendjemanden, nur weil der irgendwie mal ganz nett ist oder weil er schön aussieht. Hoffentlich nicht jedenfalls. Bevor man eine so wichtige Entscheidung trifft, lernt man sich erstmal gut kennen. Und so auch bei Jesus. Wir haben 10 Abende, einen Samstag gehabt, wo wir viel über Jesus gehört haben. Und sozusagen als Krönung haben wir heute einen Predigttext, der uns nochmal ganz deutlich vor Augen macht, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Hebräer 5, die Verse 7 bis 9, der für heute vorgegebene Predigttext. Und er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Amen. Schauen wir uns also diesen Text an mit der Frage, wer ist Jesus? 3 Dinge. Erstens, Jesus steht für Gott. Es gibt so bei uns relativ wenig Leute, die Jesus so rundherum ablehnen und sagen, da ist nichts. Viele sagen, ja, Jesus, der war gut. Aber sie meinen damit oft eben dieses, was er Gutes gesagt hat, was er Gutes getan hat, dass er Leuten geholfen hat. Und das ist ja auch wunderschön. So wie eben auch manch andere Leute für ihr Lebenswerk bewundert werden. Zum Beispiel Martin Luther King oder Mutter Teresa. Natürlich hat Jesus viel Gutes gesagt und getan. Aber wenn das Einzige wäre bei ihm, dann würde er eigentlich gar nicht so was Besonderes sein. Dann wäre er ja nichts anderes als die Menschen, wo wir auch den Eindruck haben, die haben viel Gutes getan und die sind Vorbilder. Und dann hätte er auch seine Schwachstellen. Denn gerade auch große Vorbilder, wenn man mal dahinter guckt, haben ihre Schwachstellen. Martin Luther King zum Beispiel war nicht immer treu in der Ehe. Mutter Teresa hatte Probleme mit Zweifeln und dunklen Gedanken. Und so ist gut, dass in der Bibel ganz klar ist, Jesus ist mehr als ein vorbildlicher Mensch. Jesus ist Gottes Sohn. Steht ja in unserem Text, Vers 8 ausdrücklich, obwohl er Gottes Sohn war. Übrigens muss keiner denken, dass Jesus Gottes Sohn war, also Vergangenheit, und heute nicht mehr ist. In unserem Text steht hier die Vergangenheitsform, weil hier das Leben von Jesus auf dieser Erde im Blick ist. Darum hier dieses war, aber das heißt ja nicht, dass Jesus jetzt aufgehört hätte, Gottes Sohn zu sein, als er diese Erde verlassen hat. Er war schon immer Gottes Sohn und er wird auch immer Gottes Sohn sein. Und das sehen wir im Neuen Testament an ganz vielen Stellen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Es beginnt schon bei der Geburt. Da wird eindeutig beschrieben, Jesus hatte eine menschliche Mutter, aber keinen, jedenfalls biologisch gesehen, menschlichen Vater. Wir sprechen da von der Jungfrauengeburt, also dass Maria schwanger geworden ist, ohne dass sie mit Josef geschlafen hat. Sie ist schwanger geworden durch den Heiligen Geist, steht in der Bibel. Und Josef war dann später der Adoptivvater. Das wird natürlich immer in Frage gestellt, wie kann sowas sein? Nicht? Manche Theologen sagen auch in Jesaja 7, da wird in der Lutherbibel Jungfrau übersetzt, da könnte man das hebräische Wort auch mit junge Frau übersetzen. Das ist sprachlich zwar richtig, aber am Anfang des Matthäus-Evangeliums, ein Bericht über Jesus, wird ausdrücklich Jesaja 7 zitiert und dann steht, Maria hat ihr Kind durch den Heiligen Geist empfangen. Also, wer meint, in Jesaja 7 ist keine Jungfraugeburt, der meint, das ist besser zu wissen als das Neue Testament. Die Jungfraugeburt aber macht deutlich, Jesus ist wirklich Gottes Sohn, also ganz wirklich, nicht nur so in Gedanken, sondern wirklich. Es gibt noch andere Stellen, die das deutlich zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Zum Beispiel bei der Taufe von Jesus, da erfahren wir, dass eine Stimme vom Himmel kam, also Gottes Stimme, die sagt, das ist mein lieber Sohn. Auch Jesus selber hat immer wieder von sich selbst als Sohn gesprochen, besonders im Johannesevangelium sehen wir das. Und auch in den Briefen des Neuen Testaments, ganz, ganz viele Stellen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, wo Jesus Gottes Sohn ist. Nun kann man fragen, ja, warum ist das denn so wichtig, dass Jesus Gottes Sohn ist? Nur als Sohn Gottes kann er wirklich das sagen und tun, was von Gott kommt. Nur als Sohn Gottes können wir uns darauf verlassen, dass das, was Jesus sagt, wirklich stimmt, also wirklich Gottes Sache ist. Denn Menschen können sich immer irren. Auch Pfarrer können sich irren. Darum sage ich immer, prüft die Predigt an der Bibel. Und wenn Jesus nur ein Mensch wäre, wüsste man nicht, hat er sich vielleicht geirrt an der und der Stelle. Nur als Sohn Gottes kann er wirklich sagen, was immer richtig ist. Und nur als Sohn Gottes kann er auch Vergebung zusprechen. Das ist ja das, worüber viele sich damals so geärgert haben, dass Jesus sozusagen beansprucht hat, Gott zu sein, indem er Menschen vergeben hat. Zum Beispiel den Gelähmten, den sie vor ihm, nicht, wo sie das Dach abgedeckt haben, ihn vorhin runtergelassen haben. Und da sagt Jesus nicht als erstes, du bist geheilt, sondern er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und da gab es Ärger bei den Leuten. Und schließlich, nur wenn Jesus Gottes Sohn ist, kann Gott auch in ihm wirken am Kreuz. Im 2. Korintherbrief, da lesen wir im 5. Kapitel, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Es gäbe also letztlich keine Versöhnung mit Gott, wenn Jesus nicht Gottes Sohn wäre. Gott war in Christus, steht hier. Nehmen wir uns ein kleines Beispiel, um uns das mal klar zu machen. Natürlich hinkt jedes Beispiel und an dieser Stelle sowieso, weil es hier absolut einzigartig ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber trotzdem mal ein Beispiel. Ein Botschafter steht für das Land, aus dem er kommt. Er sagt nicht nur etwas im persönlichen Namen, seine persönliche Meinung, sondern hinter ihm steht sein Land. Und das ist normalerweise mit der politischen Führung des Landes abgesprochen, was ein Botschafter sagt. Das sagt er also nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Landes, aus dem er kommt. Es ist zum Beispiel nicht egal, ob irgendeiner, der aus der Ukraine kommt, irgendwas sagt oder ob der ukrainische Botschafter was sagt. Das wird dann berichtet in den Nachrichten. Und so ist Jesus sozusagen der Botschafter Gottes. Nur mit dem Unterschied, dass er noch viel stärker mit seinem Auftraggeber verbunden ist als ein Botschafter. Er ist selbst Gott. Darum können wir auch mit ihm reden im Gebet. Wir haben eben in dem Gebet, wo wir mit Jesus angefangen haben, Jesus direkt angesprochen. Und das können wir nur, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, der Weg zu Gott. Er steht für Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus steht für dich ein. Der Weg von Jesus auf dieser Erde, es war nicht der Weg, den man vielleicht von einem Sohn Gottes erwartet hätte. Er wohnte nicht in einem Palast. Er bekam kein hohes politisches Amt. Im Gegenteil, er wurde abgelehnt, gefoltert, schließlich auf grausamste Weise ermordet am Kreuz. Die Römer waren Spezialisten im Foltern und darum gab es das Kreuz. Wir hören hier in unserem Text von lautem Schreien und Tränen. Ja, Jesus hat geweint. Und wir lesen von dem, was Jesus gelitten hat. Wir sind in der Passionszeit und da denken wir besonders daran. Der Weg von Jesus auf dieser Erde war ein Leidensweg. Und da haben wir die andere Seite von Jesus. Er war nicht nur Gottes Sohn, er war genauso auch ganz Mensch. Und er hat ganz real Schmerzen erlitten. Also er schwebte nicht so über den Boden und sagte, ja, ich schaffe das irgendwie. Nein, er ist in die tiefsten Tiefen des Menschseins hineingegangen. Und als Mensch war es auch eine Versuchung für ihn, dem auszuweichen. Er hätte auch sagen können, ihr könnt mich mal in Jerusalem, ich fliehe einfach, hat er nicht gemacht. Er ist dran geblieben, er ist sogar freiwillig nach Jerusalem gegangen, obwohl er wusste, was ihn dort erwartet. Er hat schließlich gekämpft im Garten Gethsemane, wo auch die Versuchung da war, auszuweichen. Aber er hat Gott die Ehren gehalten und in Gehorsam gelernt, wie wir hier in unserem Text lesen. Warum hat er das getan? Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Er hat das alles auf sich genommen, um uns zu retten vom ewigen Tod. Er ist zum Urheber des ewigen Heils geworden, lesen wir hier im letzten Vers. Manche aus dem Alpha-Kurs erinnert sich vielleicht noch an das Bild, das Nicky Gamble gebraucht hat. Er hat es mit einem Buch veranschaulicht. Wir sind getrennt von Gott. Nicht? Also, wo ist mein Buch? Hier ist mein Buch. Also, das sind wir, Gott ist oben und sozusagen unsere Schuld ist zwischen Gott und uns. Wir haben keinen Zugang zu Gott durch unsere Schuld. Ja, und wir sind alle schuldig. Schuld ist in der Bibel, Sünde in der Bibel ist mehr als etwas nur Moralisches. Aber da, wo wir erleben, wie Menschen schuldig werden, da erschreckt uns das. Und wie schrecklich ist das, was in Freudenberg passiert ist. Und ich frage mich, bin ich eigentlich besser als die Täterin? Ja, wir haben jetzt niemanden so umgebracht, klar. Das ist die moralische Ebene. Aber dieses, dass wir nicht so sind, wie Gott uns haben möchte, das steckt ja in uns allen. Und so erkenne ich auch durch dieses Schreckliche, Unfassbare, was da passiert ist, wozu Menschen fähig sind. Und prinzipiell bin ich auch dazu fähig. Und da kann ich nur sagen, auch bei mir gibt es diese Barriere, das trennt mich von Gott. Nur hat Nicky Gamble das so schön ausgedrückt, hier ist Jesus. Er hat den Zugang zu Gott. Er ist nicht schuldig geworden. Er ist Gottes Sohn. Und nun sagt dieser Jesus, ich übernehme deine Schuld. Obwohl ich unschuldig bin, trage ich die Schuld für dich und du bist frei. Die Todesstrafe liegt auf Jesus, damit wir frei sind. Und so steht nichts mehr zwischen Gott und uns durch Jesus. Wir können leben für immer. Leben bis in die Ewigkeit hinein. Leben in Gottes neuer Welt, die erschaffen wird. Eine Welt ohne Krieg, ohne Gewalttaten, ohne Katastrophen, ohne Angst, ohne Sorge, ohne steigende Preise, was auch immer uns beschäftigt. Das ist das ewige Heil, von dem wir hören. Nun geschieht das nicht automatisch. Gott zwingt uns seine Liebe nicht auf. Liebe zwingt nie, Liebe lädt ein. Und Jesus lädt uns ein, dass wir mit ihm leben. In Vers 9 lesen wir, dass Jesus für die, die im Gehorsam sind, zum Urheber des ewigen Heils geworden sind. Also Glauben ist mehr als nur theoretisch sagen, das ist irgendwie richtig. Glauben ist Gehorsam. Auch Paulus spricht gelegentlich vom Gehorsam des Glaubens. Nun ist Gehorsam heute ein unpopuläres Wort. Wer will schon einem anderen gehorchen? Wir wollen doch frei sein. Die Frage ist, wem gehorchen wir? Sind wir vielleicht, wenn wir Gott gehorchen, viel freier, als wenn wir meinen, wir wissen es selber besser? Oder wir könnten fragen, geht es uns eigentlich besser oder schlechter, wenn wir nach Gottes Willen leben? Im Alpha-Kurs hat Nicky Gamble ein schönes Beispiel erzählt, wie er mal zu einem Fußballspiel seines Sohnes kam alles war gut, nur der Schiedsrichter war noch nicht da. Und er war zufälligerweise der einzige Mann, der da war. Und man denkt irgendwie, Männer, die haben es mit Fußball. Also hieß es dann, Niki, du bist der Schiedsrichter. Er hatte aber keine Ahnung von Fußball und konnte die Regeln also weder erklären noch durchsetzen. Was passierte? Es gab immer mehr Fouls. Er sagte, spielt weiter. Schließlich lagen 4 Spieler verletzt am Boden. Dann kam endlich der richtige Schiedsrichter. Er kannte die Regeln, pfiff, wenn irgendwas falsch war und das Spiel funktionierte. Die Frage, ging es den Jungs besser oder schlechter, als der richtige Schiedsrichter da war? Die Frage ist relativ klar, die Antwort. Es ging ihnen besser. Und so ist es auch bei Gott, bei Jesus. Wenn wir nach seinen Maßstäben leben, nach seinen Regeln, die er gesetzt hat für das Leben, wenn wir gehorsam sind, um es mit diesem unbequemen Wort nochmal zu sagen, letztlich ist es besser. Und so lädt Jesus uns ein, dass wir sagen, Herr, ich möchte ganz nach deinem Willen leben, nach deinen Geboten. Zum Beispiel die 10 Gebote. Ich greife nur mal das erste raus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt nicht nur, dass wir nicht irgendwelchen anderen Religionen folgen sollen, sondern dass Gott sagt, nichts soll dir wichtiger sein in deinem Leben als ich. Dass du nicht irgendwelche Dinge zum Gott machst zum Beispiel. Gott ist wichtiger als dein Beruf, als dein Hobby, als dein Geld, was auch immer. Das ist das erste Gebot zum Beispiel. Schön, dass ihr dir mit Jesus heute neu angefangen habt, mit ihm leben wollt. Oder ihr bestätigt habt euren Glauben, dass ihr neu bei ihm sein wollt. Ich mache euch Mut, bleibt dabei. Die Gefahr ist nämlich, dass man so irgendwann anfängt und das im Laufe der Zeit so ein bisschen, normal wird und schließlich Routine wird und irgendwann so abtröpfelt. Übrigens war das auch genau die Situation damals in der Gemeinde, an die der Hebräerbrief gerichtet ist. Wir wissen nicht genau, welche Gemeinde das ist. Wir kennen auch nicht den Verfasser des Hebräerbriefes. Aber es wird an mehreren Stellen dieses Briefes deutlich, dass hier eine Gemeinde ist, die so in der Gefahr stand, so im Glauben schlaff zu werden. Und darum betont der Verfasser des Hebräerbriefes besonders den Gehorsam. Und was ist, wenn wir scheitern? Dann können wir immer neu um Vergebung bitten, immer neu das annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das tut gut. Ein drittes und letztes. Jesus versteht dich. Warum beschreibt der Verfasser des Hebräerbriefes das so hier, dass Jesus leiden musste? Warum beschränkt er sie, die einfach darauf zu schreiben, ja, er war Gottes Sohn, hat ewiges Heil geschaffen. Würde doch reichen. Warum dieses Leiden? Die Antwort finden wir ein paar Verse vor unserem Predigtext, Hebräer 4,15. Ich habe den Text hier auch drauf. Da steht, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Dass Jesus gelitten hat, zeigt also nicht nur, was er alles auf sich genommen hat für uns, den Weg zum Kreuz, sondern der Leidensweg zeigt auch, er kann uns verstehen. Er kann mitleiden. Es gibt ja so viel Schmerzen, so viel Leid auch in dieser Welt. Wie viel Verletzungen haben wir, tragen wir mit uns herum, wo Menschen uns innerlich verletzt haben. Ich glaube, da könnte jeder einiges erzählen. Und erst recht, wenn wir in die Welt schauen, wie schrecklich ist es, ein Krieg in der Ukraine, schon so lange und kein Ende ist absehbar. Und noch einmal, wie schrecklich ist das, was in Freudenberg passiert ist und uns fehlen die Worte, das auszudrücken und die Gefühle auszudrücken und wir können da nur fassungslos davor stehen. Und da ist es gut, dass wir nicht alleine sind, dass Jesus sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin da auch durchgegangen, durch den Schmerz, bis zum Tod. Und darum kann ich euch in so einer Situation, wo es für euch so schwer ist, ganz nah sein, euch durchtragen, euch verstehen. Und auch Versuchung kennen wir. Auch wir denken ja vielleicht manchmal, ja, wenn das alles nicht stimmt mit Jesus, oder die Versuchung, irgendwas Böses zu tun, vielleicht ist einem, der dich verletzt hat, irgendwie heimzuzahlen, schlecht über den zu reden zum Beispiel. Jesus kannte auch die Versuchungen. Der Teufel persönlich hat sich an ihn herangemacht, aber er blieb standhaft. Darum heißt es ja hier, er war ohne Sünde. Also er kann dich auch verstehen, wenn Versuchungen dir begegnen, Zweifel kommen. Verstehen kann uns ja oft nur jemand, der dasselbe oder Ähnliches, was wir erleben, auch schon erlebt hat. Der kann sich einfühlen. Und da ist es gut, dass Jesus das kann. Auch da, wo ich vielleicht den Eindruck habe, kein Mensch versteht mich richtig, er versteht mich. Aber es ist gut, dass wir auch als in der Gemeinde einüben, füreinander da zu sein und zu verstehen. Ich hatte den Eindruck, an den Tischen im Alpha-Kurs, da haben wir das doch immer wieder erlebt, wie gut es tut, auch gegenseitig Verständnis zu haben. Und wenn wir solche Erfahrungen machen, dann merken wir, wie wertvoll das ist, dass Jesus uns wirklich verstehen kann. Oft wird gefragt, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, was sagt Gott denn dazu? Und die entscheidende oder eine Antwort Gottes ist die, ich bin da. Ich tröste dich, ich helfe dir. Und das ist viel mehr als irgendwelche logischen Erklärungen. Und da möchte ich euch das zusagen, ihr Lieben vom Alpha-Kurs und allen anderen. Egal wie es in ihrem, in deinem Leben weitergeht, mit Jesus bist du nie allein. Er ist da, du kannst mit ihm über alles reden. Das gibt Hoffnung, das macht Mut. Es reicht mit der Perspektive, dass das bleibt, auch über den Tod hinaus. Selbst wenn ich weiß, mein Leben geht zu Ende, er ist da. Wer ist Jesus? So haben wir heute gefragt. Wir sahen zuerst, Jesus steht für Gott. Er ist Gottes Sohn. Darum kann er im Namen Gottes reden und wirken. Wir haben dann gesehen, dass Jesus für uns einsteht, indem er am Kreuz unsere Schuld trägt. Und wenn wir ihm folgen, ihm gehorsam sind, mit ihm leben, haben wir ewiges Leben. Und schließlich haben wir uns klargemacht, dass Jesus uns versteht in allen Schmerz, allen Leid, allen Versuchungen. Die Frage bleibt, wer ist Jesus für Sie, für dich, für mich? Gott lädt uns ein, dass wir heute Morgen ganz neu entdecken, wer Jesus für uns persönlich ist. Auch wenn wir es vielleicht schon im Kopf wissen, neu sehen und uns daran freuen. Und es geht nicht nur darum, dass wir das von ihm wissen, so wie der Alpha-Kurs nicht nur eine Informationsveranstaltung ist, so schön das ist, Neues zu erfahren. Nein, er lädt ein, dass wir ganz konkret mit Jesus leben. Und so lädt Jesus Sie und dich heute Morgen ein, ganz bei ihm zu sein. Bist du dabei? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, als Mensch und als Gott. Und danke, dass du dein Leben ganz für uns gegeben hast und uns jetzt ganz nah bist. Wir können nur staunen über dich. Amen.